Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Restaurant und der Kellner bringt euch schon die Rechnung, bevor das Dessert serviert wurde. Genauso fühlt sich dieser vorgezogene Jahresrückblick vielleicht ein wenig an. Das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, aber die Ereignisse drängeln sich geradezu vor und verlangen schon jetzt nach einem Resümee. Die Herausforderungen sind so gewaltig, dass wir gar nicht erst auf den letzten Bissen warten können. Die Planung für 2025 läuft schon, ob wir wollen oder nicht. Und deshalb möchte ich in dieser Folge mit euch auf das bisherige Jahr 2024 zurückblicken und gleichzeitig meine Sicht auf die Challenges für 2025 schauen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Hi, hier ist Alexandra und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge, denn heute machen wir einen etwas vorgezogenen Rückblick auf das Jahr 2024 und werfen gleichzeitig einen Blick nach vorne. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum jetzt gerade Mitte November dieser vorgezogene Rückblick? Ich glaube, die Herausforderungen dieses Jahr, die sind so groß und so gewaltig, dass wir alle, also Politik, Gesellschaft, aber eben auch Wirtschaft, bereits jetzt handeln müssen, um gut vorbereitet ins nächste Jahr zu starten. Und als Unternehmerin, als Ehrenamtlerin in Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft, aber eben auch als Mutter von 3 Kids, hat mich dieses Jahr tatsächlich ganz schön auf Trab gehalten und ich fand es doch sehr spannend und das ging euch bestimmt ganz genauso. Ja, schauen wir doch mal zurück. Ich glaube, 2024 war tatsächlich ein sehr bewegtes Jahr für Deutschland. Es war wirtschaftlich, aber auch politisch sehr herausfordernd. Wir hatten mit hohen Preisen, mit schwachem Wachstum, aber auch mit Unsicherheiten natürlich in der ganzen Welt zu tun. Und das hat Spuren hinterlassen, die wir auch in Zahlen sehen, die aber auch natürlich jede Einzelne von euch zu spüren bekommt. Schauen wir uns mal die Inflation an. Die lag bei 5,4%, eine Zahl, die auch von der Bundesbank so bestätigt wurde. Und natürlich bedeutet das für viele, dass die Haushaltskasse einfach deutlich knapper ausfällt. Bei Lebensmitteln, bei Energie haben wir das besonders gemerkt. Da steigen die Preise teils auch noch stärker an. Aber natürlich bedeutet das eben ganz konkret, dass man für den gleichen Einkauf im Supermarkt oft mehr als im letzten Jahr bezahlen musste. Und das eben bei, ich sag mal, stagnierenden Löhnen. Viele haben daher beim Konsum den Gürtel einfach etwas enger geschnallt oder schnallen müssen. Ja, und gleichzeitig hat die Wirtschaft nur ein sehr geringes Wachstum von etwa 0,3% verzeichnet. Also im Grunde eigentlich so gut wie gar kein Wachstum. Und viele Unternehmen stehen vor dem Problem, dass ihre Produktionskosten aber steigen, während die Nachfrage sinkt. Also besonders die energieintensiven Branchen wie die Chemie und die Automobilindustrie, die hatten natürlich mit sehr steigenden Energiepreisen zu kämpfen, also alle natürlich energieintensiven Branchen. Aber einige Unternehmen mussten eben sogar ihre Produktion drosseln, weil die Preise nicht mehr tragbar waren. Man kann also sagen, viele Betriebe in Deutschland wandern aktuell wirklich auf einem schmalen Grat. Und wie desolat die Lage wirklich ist, das zeigt auch die Zahl der gestiegenen Insolvenzen. Allein im Oktober 2024 waren das 1530 Stück und das ist der höchste Wert seit 20 Jahren. Ja, ein weiteres großes Thema, was uns beschäftigt hat, war natürlich die Frage der internationalen Lieferketten. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, wenn bestimmte Produkte mal wieder nicht verfügbar waren oder einfach etwas länger gebraucht haben, bis sie da waren. Unsere Abhängigkeit von bestimmten Rohstoffen und Vorprodukten, vor allem aus China und anderen asiatischen Ländern, die wurde natürlich 2024 besonders deutlich. Schaue ich zum Beispiel mal zu uns. Als Unternehmerin beschäftigt mich da zum Beispiel die drastischen Preissteigerungen bei Lithium, die wir in unseren Lithiumfetten verarbeiten. Und die Kostenexplosion tatsächlich, ja, stellt Unternehmen, also nicht nur unseres, natürlich vor große Herausforderungen. Wenn auch tatsächliche Preisanstiege zum Beispiel die Prognosen weit übertreffen, was am Ende aber dazu führt, dass wir eben intensiv an Produktalternativen arbeiten, um uns da eben auch langfristig versorgungssicher und auch wettbewerbsfähig aufzustellen. Das Problem betrifft natürlich nicht nur uns, sondern auch die gesamte deutsche Industrie, also das Problem mit der Lieferkette. Eine aktuelle Studie von Roland Berger zeigt, dass Deutschland bei 23 von 48 wichtigen Rohstoffen, darunter eben auch Lithium, stark auf Importe angewiesen ist, besonders aus China. Sollte China also die Exporte von Lithium stoppen oder drosseln, dann könnte das tatsächlich einen volkswirtschaftlichen Schaden von bis zu 115 Milliarden Euro verursachen. Und besonders der Automobilsektor und auch viele Zulieferindustrien, die Lithium zum Beispiel für Batterien oder andere Anwendungen benötigen, die werden natürlich dann massiv betroffen. Und für uns bedeutet das jetzt, wir müssen jetzt Lösungen finden, jetzt Alternativen finden, Innovationen vorantreiben, um eben unabhängiger und auch krisensicher zu werden oder krisenfester. Schönes Wort, was man auch immer in diesem Zusammenhang benannt hat, war das Thema, wir müssen resilient werden. Die Bundesregierung hat auch reagiert, hat verschiedene Projekte zur Diversifikation der Lieferketten gestartet. Und wenn auch das ein richtiger Schritt ist, wird das natürlich Zeit brauchen, bis solche Projekte greifen, bis wir wirklich auch hier unabhängiger sind und damit auch weniger anfällig für Störungen in der globalen Versorgungskette. Ja, auch ein Blick in die USA lohnt sich, weil hier natürlich erwartet wird, dass die neue US-Regierung unter Trump bei allem konfrontativen Kurs mit China sich auch strategisch wichtigen Zugang zu Rohstoffen sicher wird. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn was passiert denn gerade so international? Schauen wir doch mal dorthin, vor allen Dingen in die USA. Da gab es natürlich auch spannende Entwicklungen. Donald Trump wird als nächster Präsident neu gewählt werden. Sein Amtsantritt steht bevor. Schon jetzt ist klar, dass seine Regierung einen protektionistischen Kurs einschlagen wird, also den Fokus auch hier verstärkt auf die amerikanische Wirtschaft selbst legt und den internationalen Handel so die Befürchtungen eben auch möglicherweise einschränkt. Das kann natürlich für die exportorientierte deutsche Wirtschaft erhebliche Konsequenzen haben, denn Unternehmen, die eben stark vom Export in die USA abhängig sind, müssen sich auf einen raueren Wind einstellen. Ganz konkret, ihre Produkte werden eben dort teurer und können so eventuell auch nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Und die Frage, die sich eben hier stellt, ist, können wir uns auf ein solches Szenario vorbereiten, indem wir hier auch unabhängiger werden oder stärker auf eigene Innovationen und lokale Märkte setzen. Ich finde, mit solchen Dingen muss man sich auf jeden Fall ganz dringend auseinandersetzen. Ja, natürlich auch der Blick nach innen. Ich war letzte Woche ja in Berlin und das war wirklich ein sehr, sehr grauer Mittwoch. Erst die dann doch ziemlich eindeutige Wahl von Trump, abends platzt dann auch noch die Ampelkoalition. Und ich muss sagen, was anfänglich wie ein kleiner Schock vielleicht durchs Land ging. Ich kenne viele, die auch in der Nacht noch vor den Fernsehern hingen und die ganzen Stellungnahmen sich angeschaut haben. Da stellte sich dann doch irgendwie so nach 2, 3 Nächten Schlaf ein bisschen die Befreiung dann heraus und ich glaube, das ist doch auch möglicherweise momentan auch einfach ein sehr zukunftsweisender Break für unser Land eben ist. Also wir stehen, denke ich, in Deutschland auf jeden Fall politisch an einem Scheideweg. Die Regierungskoalition ist geplatzt, der Wahltermin steht bzw. stand zur Diskussion. Klar, der Bundeskanzler wollte gerne so spät wie möglich wählen und die Frage, die sich natürlich hier für mich gestellt hat, ist, wie lange können wir uns überhaupt eine politisch instabile Phase erlauben, während weltweit die Herausforderungen wachsen? Und nach meiner Meinung sind die angekündigten Neuwahlen dringend notwendig. Ich hoffe also, es bleibt beim angekündigten Termin. Die Vertrauensfrage wird der Kanzler wohl am 11. Dezember beantragen. Am 16. Dezember wird dann abgestimmt und die Neuwahl soll am 23. Februar folgen. Ja, warum ist das aktuell auch so wichtig, dass wir hier jetzt vorwärts kommen? Ja, Deutschland leidet unter einer chronischen Wachstumsschwäche, die auf keinen Fall zu einem langfristigen Bedeutungsverlust des zweitwichtigsten Industrielandes der westlichen Welt werden darf. Und ohne eine Wirtschaftswende, die Unternehmenssteuern senkt, die Bürokratie abbaut, wird die Wagniskapital fördert und die natürlich auch Spitzenforschung weiter pusht, da geraten wir wohlmöglich in die Zuschauerrolle. Und das ist etwas, was auf gar keinen Fall passieren darf. Das ist keine Basis für unsere Ambitionen, die wir bei der Kita, bei der Sozialpolitik, bei der Familienpolitik haben. Das ist aber auch vor allen Dingen kein Nährboden für innovative Mittelständler. Und ich hoffe daher also sehr, dass wir nun schnell nach diesen letzten Chaostagen auch optimistisch in die Zukunft schauen und das tun, was dringend erforderlich ist, nämlich eben alle gemeinsam unser Land wieder auf Kurs bringen. So, das war jetzt erstmal ein sehr drastischer Rückblick mit vielen Bad News, aber ich glaube, es gab auch einige Lichtblicke und auf die möchte ich auch noch ganz gerne kurz eingehen, denn ich glaube schon, dass wir auch beim Thema Innovation und auch Nachhaltigkeit, Themen, die auch mich sehr stark beschäftigen, auf jeden Fall Fortschritte gemacht haben. Also es war nicht alles düster in 2024. Wir haben wirklich auch positive Entwicklungen gesehen, insbesondere im Bereich der grünen Technologien, der Nachhaltigkeit. Also Investitionen auch in erneuerbare Energien, in klimafreundliche Produktionsmethoden, die haben zugenommen, auch natürlich unterstützt durch verschiedene Förderprogramme. Wie ihr alle wisst, Deutschland will hier eine Vorreiterrolle einnehmen, seine Abhängigkeit auch von fossilen Energien reduzieren. Und laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts könnte Deutschland bis 2030 fast 60% seiner Energie klimaneutral erzeugen, vorausgesetzt wir bleiben dran. Ja, auch im digitalen Bereich hat sich einiges getan. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die haben 2024 sehr verstärkt auch in die Digitalisierung investiert, um im Konkurrenzweg zu bleiben. Eine Umfrage des BDI ergab, dass der Anteil der digitalisierten Geschäftsprozesse in diesen Unternehmen um 15% gestiegen ist. Naja, ich sage immerhin, da reden wir jetzt noch nicht über digitale Geschäftsmodelle digitale Produktion oder wie auch immer. Aber es ist ein Anfang und es ist gut zu sehen, dass auch die Bereitschaft für Veränderungen, auch Anpassungen da ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt, um eben auch langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. So, jetzt kommt der Blick nach vorne. Was kommt denn 2025 auf uns zu? Das ist natürlich schon so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, aber ich glaube momentan einfach eine super spannende Zeit. Und die Herausforderungen, die wir in diesem Jahr gesehen haben, die werden natürlich nicht einfach verschwinden. Ja, also wir werden natürlich weiterhin auch geopolitische Spannung sehen. Wir haben wirtschaftliche Unsicherheiten und möglicherweise sogar neue Handelsbeschränkungen, die uns weiterhin begleiten werden. Aber Deutschland wird seine Rolle als stabiler Partner in Europa und auch auf der Weltbühne hoffentlich einnehmen. Muss es einnehmen und sich dabei auch gleichzeitig unabhängiger machen. Man kann sagen, vielleicht das verlässliche Kind Europas muss also endlich so ein bisschen erwachsen werden. Und ich frage mich so ein bisschen, was braucht es konkret, um diese Position zu festigen? Natürlich müssen wir auch innenpolitisch wieder zu Stabilität und auch Verlässlichkeit kommen. In erster Linie muss natürlich einmal der Staatshaushalt solide aufgesetzt werden. Der Sozialstaat hängt da teilweise wie ein schwerer Klotz an uns, was auch zwangsläufig mit dem Thema der Besteuerung dann einhergeht. Aber hier braucht es wieder vernünftige Anreize. Wir brauchen zum Beispiel mehr Mobilisierung, mehr Motivation am Arbeitsmarkt. Darüber habe ich auch in der letzten Podcast-Folge gesprochen, um eben der Alterung und Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials entgegenzuwirken, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Aber dazu gehört natürlich auch eine Wende in der Asyl-, in der Arbeitsmarktpolitik, bis hin zu auch mehr Anreizen für zugewanderte Fachkräfte eben zur schnellen und auch gezielten Annahme von Arbeit. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir uns auch auf diese Dinge fokussieren und ja, vielleicht noch ein paar Punkte, wie wir uns vielleicht weiter auf die Zukunft vorbereiten können. Ich habe es gerade schon gesagt, erstens das Thema Bildung. Wir müssen dringend in Bildung und Forschung weiter investieren. Die OECD zeigt immer wieder in Studien, dass Länder, die stark in Bildung investieren, wirtschaftlich besser am Ende dastehen. Das heißt, es ist ein langfristiger Return on Invest. Es bedeutet für uns, dass wir mehr junge Talente ausbilden und auch fördern sollten. Stellen wir uns vor, was für eine Innovationskraft wir entwickeln könnten, wenn wir eben heute auch in die Köpfe von morgen investieren. Wir machen das schon, aber es zahlt sich natürlich in the long run aus. Aber wir müssen es eben auch an den richtigen Stellen tun. Wie wäre es denn, wenn wir künftig nicht mehr nur das Land der Maschinenbauer sind, sondern auch als das Land der Informatiker gelten? Ja, ich finde, das ist eine irgendwie schöne Vision. Zweitens, die Lieferketten. Wir haben es am Anfang gehabt, sie müssen widerstandsfähiger werden. Die Harvard Business Review betont regelmäßig, dass die Diversifikation von Lieferketten entscheidend ist, um auf Störungen vorbereitet zu sein. Und natürlich kann man sagen, unsere Abhängigkeiten gleichen einem Netzwerk. Wenn ein Teil ausfällt, dann wackelt das ganze System. Das ist wie so ein Mobile, an dem man zieht. Warum also nicht jetzt die Chance nutzen, unser Netz zu stärken und besser aufzustellen? Und natürlich auch, wie in jedem guten Risikoportfolio, die Quellen ein wenig besser und breiter zu streuen. Ja, lasst uns da nochmal auf das Thema Rohstoffe zurückkommen. Große Aufgaben wie die Energiewende zu erneuerbaren Energien, die Umstellung der Industrie auf Klimaneutralität, die Digitalisierung, aber auch natürlich der Wandel zur Elektromobilität, die brauchen alle mineralische Rohstoffe. Und diese Ressourcen, die liegen leider nicht in Deutschland. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir die Förderung und auch die Erkundung von Rohstoffen in Europa vorantreiben? Und wie schaffen wir es vielleicht auch mit cleveren Konzepten der Kreislaufwirtschaft, diese wertvollen Ressourcen, die dann auch hier sind, so lange wie möglich hier im Wirtschaftskreislauf zu halten? Ja, das finde ich total spannend, diese Ansätze. Und die müssen wir unbedingt weiter verfolgen, weil sie einfach ein Teil von diesem Konzept der Resilienz natürlich auch ist. Und drittens, wir sollten internationale Partnerschaften stärken, statt uns abzuschotten. Protektionismus mag kurzfristig gut und vielleicht auch logisch klingen, es führt aber oft zu Isolation und es schwächt uns langfristig. Also nicht nur uns, sondern beide Seiten. Wir brauchen Investitionen nicht nur bei uns im Land, sondern auch eben lokal in den Märkten vor Ort, um wettbewerbsfähig und auch flexibel zu sein. Natürlich auch, um weiter zu wachsen. Und daher sind Partnerschaften und die internationale Zusammenarbeit einfach ein starker Schutzschild, auch gegen Krisen, gegen Unsicherheiten. Und ich glaube, in der momentanen Zeit gilt es, die mehr denn je eher abzubauen, als noch weiter zu fördern oder gar anzufachen. Ja, zum Abschluss ein Appell an uns alle. Die Zeiten, in denen wir leben, die verlangen von uns eine Entschlossenheit, die über das Gewohnte hinausgeht. Wir stehen vor Herausforderungen, die niemand alleine lösen kann. Sie fordern wirklich ein kollektives Anpacken, ein Zusammenstehen. Und jetzt ist nicht die Zeit, Schuldige zu suchen, meiner Meinung nach, oder uns in Diskussionen zu verlieren, die vielleicht am Ende nur noch weiter spalten. Wer trägt die Verantwortung? Wir alle. Und zwar nicht mit dem Fingerzeig auf andere, sondern indem jeder, jede von uns selbst Verantwortung übernimmt. Denn nur gemeinsam können wir die Stärke entwickeln, die es braucht, um den Weg nach vorne zu gestalten. Und das ist so ein bisschen mein Appell und mein Schluss. Lasst uns gemeinsam anpacken, denn 2025 liegt vor uns wie eine leere Leinwand. Die ersten Pinselstriche, die sind vielleicht schon gesetzt. Aber was für ein Bild am Ende entsteht, das hängt davon ab, wie wir die Herausforderungen gemeinsam angehen, wie wir auch entscheiden. Also lasst uns das neue Jahr nicht nur passiv beobachten, sondern wirklich aktiv gestalten. Stellt euch vor, was wir erreichen können, wenn jede von uns den Mut hat, Ärmel hochzukrempeln und wirklich mitzumachen. Und wenn du und ich bereit sind, voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen, dann stecken wir vielleicht auch ein paar andere an und die Ideen, die uns inspirieren, die können wir weitertragen und dann eben auch Realität werden lassen. Ich bin bereit für 2025 und ich glaube fest daran, dass das Beste jetzt im Morgen liegt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bin gespannt, wie ihr das seht, was ihr dazu sagt. Lasst es mich wissen. Wir hören nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.